Okay, wir machen halt nochmal weiter mit unserem Thema. Die Wahrheit ist, beschäftigen wir uns nochmal mit vielen grundlegenden biblischen Wahrheiten, weil Jesus ja gesagt hat, die Wahrheit werden wir dann erkennen, wenn wir uns danach ausstrecken, und die Wahrheit wird uns frei machen. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er lehrt uns diese Wahrheiten. Die Bibel ist ja für uns das Maßgebliche. Der Timotheusbrief sagt uns in 4,9, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Also das Wort Gottes ist es wert, dass man es liest, dass man es studiert, dass man es annimmt im Glauben und das Leben danach ausrichtet. In der Apostelgeschichte 19,20 heißt es, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Sehr interessant. Es nimmt zu, das Wort nimmt zu an Kraft, und auch in dem Fall hier, immer mehr Leute wurden gläubig an das Evangelium, und das Wort, das Evangelium, erwies sich kräftig. Ja, könnte man jetzt alles Mögliche hineininterpretieren, aber zumindest ist es nicht schwach und nutzlos, wie das Gesetz war. Das Gesetz haben wir ja gehört letzte Mal, aber es hat nichts zur Vollendung gebracht. An sich war es nutzlos. Aber das Evangelium ist nicht nutzlos, sondern es ist mächtig und kräftig. Auch für uns, weil wir es annehmen im Glauben. Der Psalm 119, 105 sagt uns, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Das ist auch ein schöner Vers, da haben wir auch das Lied. Und wenn du dir mal vorstellst, du gehst in der Nacht irgendwo spazieren, vielleicht sogar mal abseits durch den Wald oder irgendwo, und hast keine Lampe dabei, dann siehst du nicht, wo du hintrittst, weißt nicht, wo dein Weg hinführt. Du verirrst dich vielleicht, du stolperst, fällst auf die Nase oder sonst was. Was halt immer da auch sein kann. Also ohne Licht gibt es Probleme. Und so ist es auch im Leben. Wenn wir das Licht von Gottes Wort nicht haben, stolpern wir irgendwo durchs Leben. Vielleicht mal mit Glück haben und manchmal geht es wieder richtig ins Fettnäpfchen. Aber wenn wir Gottes Wort als Licht nehmen für unsere Lebensumstände, und als Gottes Weisheit, ja, dann wissen wir einfach, der Schritt ist gut oder der Schritt ist schlecht. Und dann gibt es weniger Probleme. Jetzt kommen wir zu dieser ersten großen Wahrheit, die ich heute da aufführe. Da sagt uns der Herr, wir sind das Licht der Welt. Ja, jeder weiß, Jesus ist das Licht der Welt, aber es hat sich irgendwo auch noch erweitert. Nicht nur Jesus ist das Licht der Welt, sondern auch wir sind das Licht der Welt. Und er sagt ja einmal in Matthäus 5, 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Also, ihr seid das Licht der Welt, wir die Christen. An der Stadt, die irgendwo auf dem Berg gebaut wurde, das sieht man schon von Weitem. Und eine Lampe stellt man nicht unter den Scheffel, deckt sie zu, sondern obendrauf, damit es wirklich den Raum ausleuchtet. Das ist ganz logisch. Und genau so sollen wir als Licht auch leuchten. Ja, durch unsere Werke, die guten Werke leuchten, die geben Zeugnis für den himmlischen Papa. Aber auch dieses geistliche Licht, das wir sind, ist für uns auch sehr wichtig. Man könnte es vielleicht so sagen, wir sind die Lampe und Jesus in uns ist die Glühbirne. Ja, oder die LED. Von ihm geht das Licht aus, weil er in uns ist. Und wir sind die Lampe und wir sollen uns nicht unser Licht verstecken, sondern wir sollen der Welt Licht bringen. Wo wir als Christen hingehen, kommt Licht hervor. Wo die Christen nicht hingehen, ist stockfinster, weil die Welt ist Finsternis. Die Welt hat nicht irgendwo Dämmerung, die Welt ist einfach Finsternis aus der geistlichen Perspektive gesehen. Da kann die Sonne auch nichts dran ändern. Aber wenn wir als Licht kommen, weil Jesus in uns die Lampe ist, dann zwangsläufig verschwindet die Finsternis und das gibt der Welt, den Menschen, ein Stück Licht. Und das sind auch unsere Worte, unsere Taten, die dieses Licht repräsentieren. Wir haben uns nämlich bekehrt, sagt Apostelgeschichte 26, 18, von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott. eindeutig, ich lese mal den Vers vor, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also eindeutig, als wir uns bekehrt haben, sind wir aus der Finsternis herausgekommen und in das Licht hineingegangen. Wir waren zuerst Finsternis, sündige Finsternis, und wurden helles Licht, Gerechtigkeit in Christus Jesus. Wir sind aus dem Machtbereich Satans herausgegangen und sind in den Herrschaftsbereich Gottes oder Jesu eingetreten. Ist ganz eine wichtige Sache für uns, weil der Satan möchte uns immer das vermitteln, dass wir immer noch unter seiner Fuchtel, unter seiner Herrschaft sind, und damit er uns piesacken kann. Aber es ist sehr eindeutig, wir haben den Herrschaftsbereich einfach gewechselt. Ja, wir sind da richtig gehend umgezogen, vom Finsternis zum Licht. Epheser 5,8 schreibt der Paulus, denn einst wart ihr Finsternis. Sehr deutlich. Die Epheser, selbe Beispiel wie auch wir, haben sich auch bekehrt. Einst wart ihr Finsternis. Also sie waren nicht nur in der Finsternis, sie waren Finsternis. Genau wie wir. Ohne Jesus, wir waren unterm Strich die Finsternis. Er schreibt hier weiter, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Jetzt, durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt, sind wir Licht. Kommen wir wieder dahin, ihr seid das Licht der Welt. Und er schreibt hier weiter, der Paulus, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also wir sollen nicht bloß Licht sein, sondern dann auch die Frucht hervorbringen, die das Licht bringt. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Liebe, ich kann es da das Wort Güte als Liebe übersetzen oder austauschen. Das sollen wir als Frucht des Lichts hervorbringen. Warum? Sagt uns der Paulus wiederum in Philipper 2,15, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie die Himmelslichter in der Welt. Ist euch schon mal passiert, dass ihr euch gedacht habt, wo sind wir denn eigentlich da auf dieser Welt? Ja, aber er schreibt hier damals schon, mitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts steckt man drin. Und das merkt man doch, oder? Wenn man ein bisschen rundum schaut und die Nachrichten und sonst was anschaut, wir stecken inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Das ist, wir haben gerade gesagt, die Deppen werden immer mehr. Das ist das verdrehte und verkehrte Geschlecht, das sind die Leute, die Finsternis sind. Aber wir leuchten wie Himmelslichter, ja, wie die Sonne, wie der Mond, wie die Sterne. Wir geben Licht ab. Wir geben Licht ab. Und wenn wir als Christen das Licht oben aufstellen auf dem Scheffel, dann kriegt die Welt Licht ab. Und der Feind, der mag das Licht nicht. Die satanischen Mächte, die fliehen vor dem Licht. Und dann werden Menschen losgelassen, vom Licht angestrahlt. Und dann bekehren die sich auch und werden auch zu Lichtern. So ist das Prinzip. Deshalb sollen wir unser Licht leuchten lassen, dass die Welt, die Menschen an uns Jesus erkennen und sagen, hey, diesen Jesus will ich auch haben. Aber den Religiösen wollen sie nicht. Das ist, sieht man schon, oder? Immer mehr Leute treten von den Kirchen aus. Aber wenn sie den richtigen Jesus sehen an uns und gepredigt bekommen, werden sie sich ihm zuwenden. Zumindest viele. Ja, wenn es alle tun, wäre es schön, aber wahrscheinlich sind da doch wieder Sturköpfe dabei, die nicht wollen. Aber es ist ja schon schön, wenn die meisten Leute sich dann von der Finsternis raus zum Licht bekehren. Wenn wir Christen Licht bringen, wird es hell. Ja? Die Welt, ich habe schon gesagt, ist finster und die kann auch nicht finsterer werden. Die ist einfach finster. Es werden nur die finsteren Werke manchmal mehr offenbar. Aber grundsätzlich ist die Welt furchtbar finster. Wenn man immer wieder mal mitkriegt, wie es im Mittelalter so zugegangen hat, dann siehst du, damals hat die Finsternis noch viel schlimmere Blüten gebracht als heute. Oder auch schlimmer oder anders. Oder ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber wenn wir Licht hinbringen, damals war es der Luther, der hat dann Licht gebracht. Dann ist es wieder besser geworden im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ja, aber es gab auch erst einen Kampf, so einen religiösen Kampf. Dreißigjährigen Krieg und so weiter. Aber die Finsternis hat keine Chance gegenüber dem Licht. Wenn Licht kommt, geht die Finsternis weg. Dann laufen auch die finsteren Mächte weg. Dann werden ihre Machenschaften aufgedeckt und erkannt, dass sie böse sind und dass sie teuflisch sind und dass sie nicht von Gott gewirkt sind. Und die Menschen tun Buße und bekehren sich zu Jesus. Es gab ja vor über 100 Jahren eine so extreme Erweckung in Wales, Großbritannien. Das war so eine extreme Bekehrungswelle, dass die Richter auf der Straße spazieren gegangen sind mit ihren weißen Handschuhen zum Zeugnis, wir haben nichts zu tun. Die Menschen taten alle Buße, es gab fast keine Verbrechen mehr und die Richter hatten keine Arbeit mehr. Na gut, wenn das die einzigen Arbeitslosen sind, dann können wir dann verkraften, oder? Aber das kann passieren. Wenn eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes kommt, durch die Christen Licht kommt, werden die Werke der Finsternis zerstört. Finde ich eine ganz tolle Sache. Wünsche ich mir so sehr auch für unsere Gegend oder ja, in Bayern vielleicht. Nehmen wir mal Bayern. Das wäre doch eine tolle Sache. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Gut, jetzt wieder eine weitere Wahrheit, die wir wahrscheinlich dazu brauchen, dass dieses Erweckungsfeuer kommt. Es geht wieder einmal um den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der gibt den Christen, den Gläubigen Gaben. Der Heilige Geist hat Gaben mitgebracht, die er austeilen möchte. Da schreibt uns der Paulus einiges darüber. 1. Korinther 12, 1, 7 und 14, 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also er will, dass wir darüber Bescheid wissen, über die geistlichen Gaben. Weil wenn wir es nicht wissen, können wir es nicht glauben, können wir es nicht anfordern oder nicht eifern drum. Also soll man es wissen, welche geistlichen Gaben es eigentlich gibt. Und er sagt im Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Ja, der Heilige Geist gibt seine Gaben zum Nutzen. Die sind uns nützlich, damit die Situationen sich ändern oder damit das, was nicht passt, richtig gestellt wird. Ja, die Offenbarung des Geistes, also der Geist offenbart sich durch eine Gabe und das ist nützlich für den diese Gabe gewirkt wird. Und 14,1 sagt uns, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Also wir streben nach der Liebe, weil es ist ja das Gebot, das wir haben, das neue Gebot, dass wir einander lieben sollen. Danach sollen wir auch streben, dass wir das umsetzen können. Und dann sagt er hier, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Und deshalb soll man wissen, dass es die gibt und dass der Heilige Geist die gerne geben will zum Nutzen. Aber er braucht unseren Eifer dafür, unser Ausstrecken, unser Beten darum, unser unbedingt haben wollen. Und dann wird es auch geben, je nachdem, was notwendig ist. Eifert nach geistlichen Gaben. Hier sagt er noch besonders aber, dass ihr weissagt. Weissagung zur Erbauung, zur Ermutigung der Gemeinschaft, der Gemeinde, der Heiligen, zur Zurechtweisung, zur Korrektur besser gesagt. Zurechtweisung hört sich immer so hart an. Zur Korrektur, weil der Herr will uns ja führen durch den Geist, damit wir nicht in die Finsternis tappen, Fehler machen und vom Satan übervorteilt werden. Die allererste Gabe, die der Heilige Geist gibt, ist in der Regel das Sprachengebet. Und da hake ich immer wieder gerne ein, weil das soll man auch benutzen, praktizieren, fleißig drin sein. Ich glaube, der Derek Prinz, alter Bibellehrer, hat mal gesagt, wer nicht in Sprachen betet, der eifert eigentlich nicht um die anderen Gaben. Weil die Gabe, die du hast, erst fleißig nutzen, dann wird der Heilige Geist eine Schippe draufgeben. Also nutze dieses Sprachengebet und der Heilige Geist wird nach und nach auch andere Gaben dir zur Verfügung stellen. Da geht es im 1. Korinther 14, 12 weiter. Sagt er, so auch ihr, die ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Das ist das Ziel. Wenn wir nach geistlichen Gaben eifern, soll man es deshalb haben wollen, damit wir die Brüder und Schwestern im Glauben erbauen, ihnen dienen, Heilung zukommen lassen, Freisetzung zukommen lassen, ein Wort von Gott weitergeben zu können und so weiter. Eifern und streben, dass wir eben zur Erbauung sind. Wenn jemand nach geistlichen Gaben eifert, damit er dann stolz sein kann und angeben kann, wie geistlich er doch ist, der wird wahrscheinlich leer ausgehen, weil dafür sind sie ja nicht gedacht. Hier schreibt der Paulus zum Sprachengebet weiter. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Also er sagt hier, wenn er in einer Sprache betet, also in neuen Zungen, neuen Sprachen, so ist es aus seinem Geist heraus. Er betet, wie der Geist es ihm eingibt. Der Verstand kriegt da nichts mit. Der Verstand ist da außen vor, der spielt da nicht mit, aber dein Geist, oder in dem Fall Paulus Geist, betet die Worte, die ihm der Heilige Geist eingibt, und da betet er nichts Falsches, er betet genau das Richtige, weil er sagt auch, man soll in Sprachen beten, wenn man mit dem Verstand nicht mehr weiter weiß und nicht recht weiß, wie soll ich jetzt in der und der Sache beten, dann tritt der Heilige Geist eben mit dieser Gabe dafür ein. Und er sagt eben, ich will beten mit dem Geist, ich will beten auch mit dem logischen Verstand. Und im Singen ist das Gleiche. Darum singen wir manchmal Lieder mit normalen Texten in Deutsch und manchmal singen wir auch in neuen Sprachen. Und hier sagt der Paulus, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Also nicht ihr alle zusammen, sondern ist keiner da, sagt er bei den Korinthern, die so viel in Sprachen beten wie er. Also er wusste, wie wertvoll das ist. Und gerade er, der diesen großartigen Dienst tat, für ihn war es besonders wichtig, dass er in diesem Amt des Apostels einfach auch stehen konnte. Weil er war schon sehr vom Feind attackiert und hätte ausgeschaltet werden sollen, weil er diese Riesenoffenbarung von der Gnade Gottes hatte durch das Evangelium. Und es war schon sehr wichtig und gut, dass er sehr viel in Sprachen gebetet hat. Weil er dadurch immer wieder auch eine Kraftwolke um sich aufgebaut hat, wo der Feind nicht durch konnte und das Licht stark aus ihm leuchten konnte. Also es gibt 9 Gaben, die hier im Korintherbrief aufgeführt sind. Ich sage mal, welche das sind. Da müssen wir uns dann mal extra genauer damit beschäftigen. Es gibt das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Den Glauben, also besonderer Glaube, Gaben der Heilungen, Wunderkräfte, Unterscheidung der Geister, Sprachengaben und Auslegungen. Also Sprachengaben ist in Mehrzahl, gibt verschiedene, das normale Sprachengebet, dann eben Sprachengebet mit Auslegung, was einer Weissagung gleichkommt. Gibt aber auch die Sprachengabe, dass der eine in Deutsch redet und der andere versteht es in Chinesisch, so wie es in der Apostelgeschichte war, Simultanübersetzung. Gibt auch die Sprachengabe, dass jemand plötzlich eine Sprache sprechen kann, die er nie gelernt hat, weil er es einfach braucht, um dort in diesem Land das Evangelium zu verkünden und so weiter. Also da gibt es keine Grenzen. Darum heißt es hier Sprachengaben. Und vielleicht hast du dich gerade gefragt, Unterscheidung der Geister, was ist denn das? Unterscheidung der Geister heißt, ich weiß, welcher Geist hinter einer Sache steckt. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns, gerade in Bezug auf religiöse Geister. Weil religiöse Geister, die sind so verstellt und so ähnlich wie doch die Wahrheit und scheinheilig und fromm. Und dann ist es wichtig, dass man im Geist sieht, was steckt bei dem und dem dahinter, der hier vielleicht so zuckersüß um die Ecke kommt. Darum ist Unterscheidung der Geister wichtig oder auch für einen Befreiungsdienst, dass derjenige weiß, welcher Geist diesen Menschen hier pisagt und welcher Geist jetzt hier zum Austreiben ist. Man sieht einfach und spürt einfach, was in der geistlichen Welt hier los ist. Das Wort der Weisheit ist mehr Zukunft, ein Wort für die Zukunft, was jetzt dann in der Zukunft passiert. Wort der Erkenntnis ist mehr ein Wort für die gegenwärtige Situation oder für eine vergangene Situation. Glaubensgabe ist ein besonderer Glaube, ist in der Regel notwendig bei Totenauferweckungen, weil da unser einfacher christlicher Glaube einfach schnell in die Knie geht und dann klappt es nicht. Und wenn aber diese Gabe des Glaubens plötzlich über einen Menschen kommt, dann tut er Dinge, die er eigentlich so nicht tun würde. Also wie das Miss Wigglesworth seine Frau am Kragen gepackt hat, sie an die Wand hingestellt hat und hat befohlen, dass sie wieder leben soll, wieder zurück in ihren Körper kommen soll, bis sie wieder da war, nachdem sie gestorben war. Das macht man nicht mit dem Verstand normalerweise. Aber wenn die Gabe des Glaubens kommt, dann übernimmt der Heilige Geist die Sache und Menschen tun Dinge, die sie vielleicht gar nicht mitkriegen, dass sie es tun. Hat der Kenneth Hagin manchmal Situationen gehabt, wo sie ihm hinterher dann erklärt haben, was er getan hat. Weil er hat nur die Wolke der Herrlichkeit gesehen und sonst nichts. Da hat der Heilige Geist einfach die Situation total übernommen. Ihr merkt, wir haben Luft nach oben. Aber wir sollen uns nicht begrenzen mit dem, wo wir sind und sagen, ja, ist ja schon ein bisschen so, passt schon. Nein, wir sollen uns ausstrecken darum, eifern, um diese Gaben viel mehr in den Bereich des Geistes zu kommen, weil es notwendig ist, sonst kommt kein Mensch hinterm Ofen hervor wegen dem Evangelium. Weil dann sagen sie alle, ja, Kirchenzeug haben wir schon gehört, braucht man nicht auch noch, so ungefähr. Wenn aber der Geist anfängt, übernatürliche Dinge hervorzubringen, dann holt es den letzten Heuler noch hinterm Ofen hervor. Aber mit Sicherheit. Gut, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also der Heilige Geist wirkt es und er teilt es aus, wie er will. Müssen wir auch wissen, wir eifern zwar drum und dann geschieht es aber nach seinem Willen. Aber wenn wir nicht eifern, wird nach seinem Willen gar nichts geschehen. Also eifern wir um diese Dinge. Eine große, wichtige Wahrheit für uns Christen. Gut, also nächster Punkt. Ein neuer Bund wurde geschlossen. Ein Abkommen, eine Übereinkunft zwischen Jesus und unserem himmlischen Papa. So haben wir jetzt mal gesagt, könnt ihr euch erinnern. Und es ist durch sein Blut geschehen. Das ist das Blut des Bundes, sagt Jesus selber. Als er das letzte Abendmahl gefeiert hat und sprach er zu seinen Jüngern, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Markus 14, 24. Und im Hebräer 9, 15 sagt uns die Schrift, darum ist der Mittler eines neuen Bundes. Also ein Mittler, ein Vermittler, einer, der den Bund schließt, der dieses Abkommen mit Gott getroffen hat, ein Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Das ist der Grund, dieser Bund, damit die von der Sünde befreit wurden, die Verheißungen erben können. Und dann schreibt er hier weiter in Hebräer 10, 16, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen. Da sieht man schon, er errichtet den Bund. Nicht der Mensch hat einen Bund errichtet, sondern Gott selber hat einen Bund aufgerichtet. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Das ist ganz interessant für uns wieder, weil die Gesetze stehen jetzt nicht mehr auf Steintafeln, wie der Mose sie hatte, und auch nicht auf Schriftrollen, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer sie hatten, sondern er hat seine Gesetze, aber nicht die Mose-Gesetze, sondern seine Liebe und seine Gnade in unsere Herzen geschrieben. Und hat sie auch in unseren Sinn gegeben, in unseren Sinn hineingeschrieben. Und das ist der Unterschied zwischen Alten Bund und Neuem Bund. Und dann, wenn das in unsere Herzen gegeben ist, in unseren Sinn geschrieben ist, dann können wir auch dementsprechend nach diesem Neuen Bund und seiner Gesetzmäßigkeit leben. Denn er hat uns tüchtig gemacht zu dienen des Neuen Bundes, sagt der Paulus, 2. Korinther 3,6. Ja, nicht zu dienen des Buchstabens, sondern zu dienen des Geistes. Weil, schreibt er weiter, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Buchstabe des Gesetzes tötet die Menschen. Durch das Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde. Und Gesetz gibt der Sünde Kraft. darum macht der Buchstabe, dass die Leute sterben, ja, und nicht lebendig. Aber jetzt der neue Bund, der Geist, den er in unsere Herzen gegeben hat, der hat lebendig gemacht und er hält uns lebendig in Ewigkeit. Darum ein neuer Bund, ein besserer Bund, ein vollkommener Bund. Eine weitere Wahrheit ist, mit der müssen wir uns auch auseinandersetzen, weil, dass wir nicht denken, irgendwie funktioniert das mit dem Evangelium nicht so recht. Die Welt liegt nämlich im Bösen. Galater 1,4 sagt uns, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Also hier spricht klipp und klar, gegenwärtig haben wir eine böse Welt. Brauche ich euch wahrscheinlich nichts erzählen, wenn ihr mitkriegt, die Kriege, die geführt werden, die Menschen, die ermordet werden, die Kinder, die abgetrieben werden, die Leute, die beraubt werden, die Milliarden von Spam-E-Mails, die durch das Internet flitzen, um die Menschen ja, auszubeuten oder zu bescheißen und so weiter. Aber er sagt hier, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und das ist das Schöne. Wir Christen, wir gehören nicht mehr zu dieser bösen Welt. Die ist zwar noch um uns herum und haben uns manchmal noch ein bisschen damit zu beißen, aber dazugehören tun wir nicht mehr. Das ist gut. Treu aber ist der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird, schreibt der Paulus, 2. Thessalonicher 3,3. Er wird uns stärken, weil er weiß, dass wir in dieser Welt vom Bösen umgeben sind. Aber er gibt uns Kraft und er bewahrt uns vor dem Bösen, vor den bösen Mächten. Er ist unser Schutz und unser Schild, wenn wir immer in seiner Beziehung bleiben, in ihm sind, dann ist er unser Fels unter uns und er ist unser Schild, unser Schutz, unser Hirte und bewahrt uns vor dem Bösen und führt uns sicher durch den Dschungel auf dieser Erde, durch den Dschungel der Bosheiten dieser Welt. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt, sagt 1. Johannes 2,13. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Also die jungen Männer da, nicht jetzt vom Alter her, sondern vom Glaubenszeitalter her, wie lange, dass sie schon im Glauben waren. Die jungen Männer, die schon ein bisschen gereift sind, aus dem Kindesalter herausgekommen sind, da sagt er, hier, ihr habt den Bösen überwunden. Ja, ihr seid dem nicht mehr auf den Leim gegangen. Ihr habt schon was gelernt. Ihr könnt schon mit dem umgehen. Ihr könnt schon den Bösen überwinden, widerstehen, in die Schranken weisen und so weiter. Und das ist gut für uns. Wenn wir wachsen im Glauben durch diese Wahrheiten, werden wir immer mehr in richtiger Art und Weise mit den Mächten der Finsternis umgehen, unsere Macht und Autorität einsetzen. Und dann eben nicht mehr zum Stolpern kommen, nicht mehr gelenkt werden von den Mächten der Finsternis. Da habe ich noch einen Vers, den auch dasselbe sagt, 1. Johannes 5,19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Ja, wir wissen das einfach. Wir sind aus Gott, wir sind Licht, wir sind von der Finsternis zum Licht geworden, aber die ganze Welt liegt in dem Bösen. Noch, aber nicht mehr sehr lange ist meine Hoffnung. Nicht mehr sehr lange ist meine große Hoffnung. Wenn der Herr der Herrlichkeit erscheint, wird die Finsternis hinweggetan, der Tod weggetan. Wird der Herr sein Reich voll und ganz auf dieser Erde aufrichten und die Schafe von den Böcken teilen und wir werden voll und ganz in seiner Herrlichkeit sein. Aber wie gesagt, jetzt ist Fakt, dass es einen Widersacher gibt, dass wir ja, nüchtern sein sollen, wachsam sein sollen, sagt 1. Petrus 5,8, weil der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Der brüllende Löwe, da ist manchmal also von Predigern so das gekommen, naja, der kann ja nur brüllen, aber beißen kann er nicht mehr, weil die Zähne sind ihm gezogen und so. Aber das ist eigentlich Käse. Es geht um das Brüllen, es geht um die ewigen Lügen, die er brüllt, um die Wahrheiten abzudecken und mit seinen Lügen zu übertönen. Deshalb wird er brüllender Löwe genannt und deshalb bringe ich die Wahrheiten der Schrift, damit die Wahrheiten bei uns wieder oben aufstehen und nicht die Lügen des brüllenden Löwen. Brüllen tut er, das wissen wir. Aber wenn wir an der Wahrheit bleiben, dann ist sein Gebrüll nur Schall und Rauch und findet keinen Abnehmer mehr. Und da sagt der Petrus weiter, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Ja, standhaft durch den Glauben an die Wahrheit, an die Wahrheiten, an Jesus, weil er ist die Wahrheit. Und da schreibt er hier weiter, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das ist leider so, dass der Widersacher alle Christen anbrüllt. Mit Drohungen, mit Verfluchungen, mit Lügen, mit Scheinheiligkeit, zuckersüß, verführenden Dingen. Hat er bei Jesus auch gemacht, als er in der Wüste gekommen ist und Jesus verführen wollte. Genau dasselbe Muster, immer wieder das Gleiche. Aber Jesus hat auch standhaft im Glauben widerstanden. Und dann musste der Satan vor ihm fliehen. Er musste unverrichtete Dinge abziehen. Und genau so müssen wir widerstehen durch den Glauben an die Wahrheiten. Können wir natürlich nur, wenn wir die Wahrheiten kennen. Wenn er es geschafft hat, dir eine Lüge als Wahrheit zu verkaufen, na, dann hat er ja schon einen kleinen Finger in der Hand. Und das soll nicht sein. Also darum ist für uns sehr wichtig, die Wahrheiten des Neuen Testaments, des Evangeliums zu kennen, zu glauben, auszusprechen und dann auch zu leben. Gut, Jakobus 4,7 habe ich hier noch dazu. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. So, wenn du willst, dass der Teufel vor dir flieht, dann musst du dich Gott unterwerfen. Gott unterordnen, seinen Wahrheiten unterordnen, seinem Wort unterordnen, das als wahr zu erkennen und dein Leben danach zu richten. So wirst du das schaffen, dass der Teufel vor dir flieht. Und dieser aktive Glaube, der Passivglaube, naja, wird schon irgendwie, irgendwas wird der Herr schon tun, der funktioniert nicht. Der aktive Glaube, der dranbleibt, der die Wahrheit sucht, der sie wirklich auch ausspricht, als Schwert des Geistes benutzt, den geistlichen Kampf kämpft, der wird siegreich sein. Und wir können eben über Satan siegreich sein, wir können es so weit bringen, dass er vor uns flieht. Nicht die Christen müssen vor dem brüllenden Löwen fliehen, oh, jetzt kommt er schon wieder, oh, was wird er mir jetzt wieder antun? Nein, nein, wir sollen aufstehen, da gibt uns der David ein wunderbares Bild, ja, so wie die anderen vom Goliath geflohen sind, da ist sich der David hingestellt, der Hirtenjunge, und hat gesagt, dass er hier steht im Namen des Herrn, seines Gottes, und dass er ihm jetzt dann den Kopf abschlagen wird. Poh, sehr mutig von dem Kerl. Aber das ist ein Bild. Also, keine Angst vor dem Teufel. Widerstehe und wisse, wer hinter dir steht. Das Wort Gottes, das lebendige Wort, Jesus, steht hinter dir. Und du stehst auf dem Wort. Und so kann der Satan dich vielleicht anbrüllen, aber nicht schlagen. Aber du kannst es so weit bringen, dass er fliehen muss. Jesus ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht, sagt uns Kolosser 2,10. Es gibt uns auch Sicherheit. Man kann nicht sagen, dass der Satan irgendwo noch so mächtig ist, weil Jesus ist weit drüber. Und weil Jesus drüber ist, so auch wir in seinem Namen. Und er hat uns ja versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, sagt Kolosser 1,13, also hineinversetzt in Jesu Königreich. Da ist unser Platz, da sind wir bereits. Und wenn wir wissen, dass wir versetzt sind aus dem Reich der Finsternis und der Satan würde dir da irgendwas anderes sagen und möchte dir was antun, dann musst du entgegensetzen, stopp, ich gehöre nicht zu deinem Reich, ich bin aus deiner Macht herausversetzt, du hast kein Recht und keine Möglichkeit, mich anzutasten, weil ich gehöre zum Reich Gottes, ich gehöre zum Königreich Jesu Christi. Dann hast du die Wahrheit als Schwert des Geistes benutzt und hast es so ähnlich gemacht wie Jesus, als er vom Teufel versucht wurde und ihm auch gesagt hat, es steht geschrieben. Er hat ihm die Wahrheit entgegengesetzt, gegen die Lüge, die ihm der Teufel unterjubeln wollte. So funktioniert es im Prinzip. Also sei stark im Herrn, nächste Wahrheit, Epheser 6, 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also nicht werde stark in deiner Kraft, Muskeltraining, Gehirnjogging und so weiter, ist nicht verkehrt, ja, aber das ist ja nicht gemeint. Werdet stark in Jesus, im Herrn und im Glauben und damit in der Macht seiner Stärke. Das heißt, werdet stark im Bereich des Geistes, ja, durch den Heiligen Geist. Da soll man stark werden. Und dann sagt er weiter, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. An ein paar Verse hintereinander. Und wir wollen stark werden in der Macht seiner Stärke und dazu sollen wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Und dann können wir gegen die Listen des Teufels bestehen. Dann werden wir erkennen, was hinter diesem Gebrüll des Löwen steckt. Ja, da kommt vielleicht auch diese Gabe zur Unterscheidung der Geister zum Tragen, dass wir wissen, aha, Lügengeist, religiöses Zeug, können wir nicht brauchen, gehört uns nicht. Und er führt auch auf, gegen wen wir kämpfen, also nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen die Menschen. Dass wir nicht da irgendwie so ein Zeug machen, wie es damals war mit dem 30-jährigen Krieg, wo die Katholiken gegen die Protestanten da gekämpft haben. Oder in Nordirland war doch das noch vor einigen Jahrzehnten, die immer noch gegeneinander geschossen haben. Dann wäre der Kampf gegen Fleisch und Blut, also idiotisch, oder? Es geht gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, diese geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das sind unsere realen Feinde. Aber da haben wir eben im Namen Jesus die Vollmacht und die Autorität zu widerstehen und damit sie vor uns fliehen. Und wenn wir diese ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen, dann können wir an dem bösen Tag, das heißt an einem Tag, wo die Feinde sich gegen dich richten. Es gibt manchmal so Zeiten, da merkst du, hoppla, irgendwas läuft jetzt hier nicht ganz rund. Der Feind steht schon wieder vor der Tür und will mich bekämpfen, will mich zerstören, will was weiß ich, mich berauben. Dann sagt er hier, dann können wir stehen bleiben, auch mitten in diesem Sturm, mitten in diesem Angriff. Und dann, wenn wir alles ausgerichtet haben, das heißt, wenn wir diese Waffenrüstung eingesetzt haben, diese ganze Waffenarsenal, dann werden wir stehen bleiben. Dann wird uns der Feind nicht zu Fall bringen können. Wenn wir die Wahrheit, ja, die Dinge, Gürtel der Wahrheit heißt es, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Helm des Heils, Schild des Glaubens, Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium einzutreten und das Schwert des Geistes, Gottes Wort, wenn wir das alles einsetzen, können wir stehen bleiben. Und das gibt uns schon auch Mut und Trost und Hoffnung. Weil der Herr hat uns in seinem Namen Vollmacht über unsere Feinde gegeben. Und da ist die Waffenrüstung schon eine wichtige Sache dazu, dass wir in dieser Vollmacht dann auch bestehen können. Aber er sagt in Markus 16, 17, dass die Gläubigen in seinem Namen Dämonen austreiben. Und das ist für uns wichtig, weil manchmal muss man einfach so einen Geist aus einem Menschen austreiben oder aus einem Haus oder aus einer Region, damit die Herrlichkeit Gottes sich dann einfach auch breit machen kann. Wir bringen Licht hinein und der finstere Geist muss verschwinden. Er kann es auf Dauer nicht aushalten in diesem Licht. Wir sind mehr als Überwinder, sagt uns die Schrift durch Jesus, Römer 8, 37. In diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Was in diesem Allen? Ja, weil es die Welt im Bösen liegt und weil wir einen Widersacher haben, weil wir manchmal attackiert werden. Ja, aber wir sind in diesem Allen trotzdem mehr als Überwinder. Ja, wir sind nicht nur Überwinder, sondern sogar mehr als Überwinder. Und wie? Durch Jesus, durch den, der uns geliebt hat, durch den, der sich für uns geopfert hat. Durch den, der unsere Sündenstrafe auf sich nahm. Das ist immer die zentrale Sache, die wir in allen Bereichen immer wieder mit vorn hinstellen müssen. Es ist sein Werk und das zählt für uns. Und wenn wir das glauben und aussprechen, setzt es seine wunderbare Kraft einfach auch frei. Eine weitere große Wahrheit ist, Jesus Christus ist in uns. Und dieser Geheimnis, oder war ein Geheimnis, bevor es durch Jesus und Paulus offenbar gemacht wurde. Kolosser 1,27, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vorher hatten sie die Hoffnung drauf und im Neuen Bund, nach der Auferstehung Jesu und der Ausgießung des Heiligen Geistes, hat sich das erfüllt. Jetzt ist es nicht mehr eine Hoffnung, jetzt ist es eine Tatsache. Christus, Jesus in uns. Auch so ein Punkt, wo man immer wieder sich darauf stellen soll, weil gerne denkt man so, ja, der Jesus ist ja jetzt da oben. Aber du musst wissen, er ist in dir. Ja, und wo du hingehst, ist er mit dir. Der geht immer mal raus und dann wieder rein. Er ist in deinem Herzen. Das musst du dir immer bewusst machen, du bist nicht alleine. Jesus ist hier, er ist bei dir, er ist dein Hirte, er ist dein Helfer in aller Situation. Er ist eben durch den Heiligen Geist anwesend in dir. Und dieser Jesus soll auch sichtbar werden durch uns. Der Paulus schreibt, dass er Geburtswehen leidet für die Galater. Seine Kinder nennen das, weil die hat er zum Glauben geführt. In Galater 4,19 steht es. Er leidet Geburtswehen im Gebet, bis Christus in ihnen Gestalt gewonnen hat. Er möchte, dass dieser Jesus, der in ihnen ist, auch nach außen offenbar wird, sichtbar wird, in ihrem Reden, in ihrem Glauben, in ihrem Lebensstil, ja, dass sie nicht mehr so leben wie vorher, als sie noch Heiden waren, sondern dass sie leben durch den Geist geführt. Und das ist auch heute das, was der Herr will, wo wir auch beten dafür, dass ja, die Christen so werden, dass Christus durch sie offenbar wird, dass Christus eben in uns Gestalt gewinnt. Okay, wieder eine Wahrheit, die uns ganz wichtig sein muss, dass wir den Segen Abrahams geerbt haben. Im Galater 3,14 und 3,29 sagt uns das der Paulus, dass der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Das ist der Wille Gottes. Ja, der Segen Abrahams soll nicht bloß die Israeliten mehr erreichen, sondern alle Menschen, auch die Nationen, sollen diesen Segen, den Gott Abraham gegeben hat, zum Erbteil haben. Denn wenn wir des Christus sind, uns bekehrt haben, Jesus angenommen haben, so sind wir damit Abrahams Nachkommenschaft. Und weil wir das sind, sind wir auch Erben dieser Verheißung. Ich will dich segnen und du sollst zum Segen sein, hat Gott zu Abraham gesagt. Reichlich will ich dich segnen und sehr will ich dich mehren. Ja, dieses Erbe gehört uns, diese Verheißung gehört uns, weil wir des Christus sind. Ja, weil wir eingepfropft wurden in diesen edlen Ölbaum, nach der Bildersprache, in diese Wurzel, die Jesus ist. Und dann sind wir der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig. Sprich, die Verheißungen fließen uns zu, die Segnungen fließen uns zu. Was haben wir noch für Wahrheit? Wir haben die Bürgerrechte des Himmels bekommen, sagt uns Paulus in Philipper 3,20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Also wir haben die himmlischen Bürgerrechte. Okay, auf der Erde haben wir auch die, jetzt in unserem Fall, der deutschen Rechtsprechung, der europäischen Rechtsprechung. Aber im Geistlichen haben wir das Bürgerrecht des Himmels, die geistlichen Rechte des Königreichs Jesu Christi. Und das müssen wir wissen, weil dann können wir uns auch auf diese Rechte berufen im Gebet. Oder wenn wir vom brüllenden Löwen attackiert wurden, dann können wir uns beim Herrn berufen auf das Recht, dass uns der Segen zusteht und dass uns das, was uns geraubt wurde, wieder erstattet werden muss und so weiter. Das muss man dann ganz individuell sehen in der Situation. Aber für uns ist wichtig, geistliches Bürgerrecht steht uns zu. Nachdem können wir unser Recht einklagen nach dem Rechtssystem des Himmelreiches. Und das Rechtssystem des Himmelreiches sagt, weil wir gläubig sind, sind wir gerechtfertigt und nicht mehr die Sünder. Das ist ja ganz so, da bist du auf der richtigen Seite. Wenn du nicht mehr auf der Sünderebene bist, dann hast du eigentlich die Sache schon gewonnen. Ja, die Verhandlung, hast du die Verhandlung schon gewonnen. Weil Jesus hat dir den Freispruch eigentlich schon erkauft. Das ist unsere rechtmäßige Stellung in Christus Jesus. Und aus dieser Stellung in Christus dürfen wir uns Gott nahen. Jakobus 4,8. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Wir dürfen mit Gott Gemeinschaft haben. Er will das sogar. Er wartet nur darauf, bis einer oder andere kommt und sagt, Herr, himmlischer Papa, hier bin ich, dein Kind. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich gehe jetzt zu dir in den Bereich des Geistes. Nicht bloß von der Weite irgendwie Gebetsanliegen bringen, sondern Gemeinschaft mit Gott. Und er sagt hier, er wird sich euch nahen. Wenn wir vielleicht ein Stück uns ihm nahen, macht er den größeren Schritt, mit Sicherheit. Er macht den größeren Schritt. Er wird sich dir nahen. Und seine Liebe wird dich überfluten und wird dich auferbauen und wird dich zurechtrichten. Und obendrein wird er dir geben, was du gerade eben brauchst. Gott hat uns nämlich berufen in die Gemeinschaft mit ihm, sagt uns der Paulus im 1. Korinther 1,9. Wir sind berufen worden in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist ein Riesenvorrecht. Stell dir vor, du als einfacher Mensch, als Staub gemacht sozusagen, aber als Gott geboren, wichtig, wir dürfen mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der nicht bloß Himmel und Erde, sondern die ganze Schöpfung, die Welt, die Milliarden von Sternen und was es alles gibt, er hat das alles gemacht durch sein Wort. Und mit dem Gott dürfen wir Gemeinschaft haben. Und mit seinem Sohn Jesus Christus, der für uns sich geopfert hat. Wir dürfen, wir sollen, aber wir müssen fast schon. Wäre fast dumm, wenn man es nicht tun würde. Manchmal hat man so viele Dinge zu tun, die so, meint man, so wichtig wären, dass das Wichtigste zu kurz kommt. Aber das Wichtigste für einen Christen ist die Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und mit seinem himmlischen Papa. Das ist A und O. Wenn du die Bibel auswendig lernst, aber die Gemeinschaft nicht mit dem Herrn hast, dann wird dir das auswendig Gelernte auch nicht recht viel bringen. Da wirst du höchstens sehr gesetzlich dann. Aber hab Gemeinschaft mit seinem Vater und dann hast du das beste Teil erwählt. Ja, denk an Maria und Martha, wo Jesus auch gesagt hat, Maria hat den besseren Teil erwählt, also sie hat sich zu den Füßen Jesu gesetzt und hat ihm zugehört, was er zu sagen hatte. Und die Martha ist hin und her gerannt und hat Tisch gedeckt und gekocht und keine Ahnung was noch alles. Hat gemeint, so muss sie dem Herrn dienen. Aber Jesus hat ja klar gesagt, Maria hat den besseren Teil erwählt. Ja, wieder eine Wahrheit. Er gab uns seinen Namen als Schlüssel. Recht viel sage ich jetzt da nicht, weil haben wir erst darüber gepredigt. Wenn es jemand nicht mehr weiß, dann kann er es wieder anhören. Aber es heißt hier in Johannes 14,13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ja, der Name Jesus ist der Schlüssel im Gebet, der den Himmel aufsperrt und die Dinge geschehen, die wir brauchen. Denn Gott erhört unsere Gebete. Gott will, dass wir ihn bitten. Er weiß zwar im Voraus schon, was du brauchst und was du willst. Weiß er alles. Aber er möchte, dass du bittest, dass du deinen Glauben aktivierst, dass du suchst nach ihm, dass du anklopfst. Und dann wird dir geöffnet, sagt uns Lukas 11, 9 und 10. Und der Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. So einfach eigentlich. Oder bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Johannes 16, 24. Es ist für so großartig. Bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Damit eure Freude völlig sei. Die Gebetserhörung soll dir zur Freude sein. Was soll man da noch dazu sagen? Der Vater gibt uns Geschenke, sagt uns Jakobus 1,17, gute Gaben und vollkommene Geschenke kommen von oben herab, vom Vater der Lichter, der sich nicht ändert, mit meinen Worten. Er ändert sich nicht. Der Vater der Lichter, die Lichter sind wir, der Vater der Kinder, kannst du dann eigentlich sagen, Der Vater der Kinder gibt seinen Kindern gute Gaben und vollkommene Geschenke. Und er gibt es von oben herab aus dem Geist, strömt es über in die natürliche Welt. Das sind die Wahrheiten Gottes. Und da brüllt der Löwe oft so laut, dass wir es ja wieder anzweifeln, dass wir es ja wieder vergessen, dass wir ja wieder irgendeinen anderen Schmarrn glauben oder denken oder Meinungen. Wir müssen uns immer wieder zurückversetzen auf das, was die Schrift neutestamentlich uns sagt. Das Evangelium ist eine wunderbare Sache. Und dieses Evangelium muss allen Menschen verkündet werden. Das ist noch die letzte Wahrheit. Es steht in Matthäus 24, 14. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Also das ist der ausschlaggebende Punkt. Allen Menschen auf der Erde muss dieses Evangelium zu einem Zeugnis gepredigt werden, dass keiner eine Ausrede hat. Ich habe es ja nicht gewusst, ich habe es ja nicht gehört. Jeder muss es zu Gehör bekommen. Und Jesus kommt wieder in großer Herrlichkeit und Macht in seinem Reich. Und dann ist ja mit den finsteren Mächten, mit den Widersachern und dem ganzen Zeug, das gekeucht und fleucht, endlich Schluss. Ja, dann wird das Gericht, das bereits gefällt wurde, vollzogen. Er wird hinausgeworfen in den Feuersee, in die ewige Verdammnis. Und dann ist Schluss. Und dann ist das Reich Gottes auf der Erde wieder vollkommen. Und alle Dinge werden wiederhergestellt, was durch den Sündenfall aus dem Lot geraten ist. Und so müssen diese Wahrheiten des Evangeliums immer wieder unser Verstand und unser Herz erfüllen, bis sie sich richtig festigt, dass wir da gar nicht mehr drüber nachdenken müssen, weil es für uns eh klar ist und dass man automatisch dann auch handelt und dann ja, funktioniert es erst so richtig. Da könnte man noch Stunden Wahrheiten aus der Bibel herausfinden, aber jeder hat ja eine Bibel oder mehrere Bibeln und die Möglichkeit nachzulesen. So, da bin ich jetzt soweit fertig. Jetzt machen wir dann Lobpreis, oder?
Du bist der Herr Jesus. Du bist der König. Du bist die Majestät. Du sitzt auf höchstem Thron. Du bist über allem, Jesus. Du bist das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt. Du regierst, Jesus. Du bist der Herr, unser Gott. Du bist der Herr, unser Gott. Du bist die Wahrheit, Jesus. Du bist die Wahrheit, Jesus. Und so setzen wir die Wahrheit jetzt frei. Die Wahrheiten, die wir jetzt heute und letzte Mal gehört haben, ich setze sie frei, dass sie sich in unseren Herzen einbohren, festigen, verwurzeln und lebendig werden. Die Wahrheiten des Wortes Gottes, dass sie lebendig werden in unseren Herzen. Ja, dass Jesus Christus in uns Gestalt gewinnt. Ja, dass nicht das Fleisch regiert und nicht die Lügen Satans, sondern dass die Wahrheiten Gottes unsere Herzen regieren, dass der Friede Gottes unsere Herzen regiert, dass die Verheißungen zustande kommen, die Versprechen Gottes sich erfüllen, weil wir geglaubt haben. Preis und Ehre dir, Herr. Ja, Herr, weil wir sind dein Werk geschaffen in Christus Jesus. Geschaffen zu guten Werken, die der Vater schon vorbereitet hat. Gute Werke sind vorbereitet. Ich sage, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark im Herrn, seid stark im Geist. Erfüllt mit Heiligen Geist, immer mehr und immer mehr. Seid voll Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, und füll deinen Tempel. Füll deinen Tempel mit der Herrlichkeit des Herrn. Fülle den Tempel, jeden Einzelnen, aber wir als Gemeinschaft. Fülle deinen Tempel. Fülle deinen Tempel. Überfließend mit Herrlichkeit. Mit Herrlichkeit. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt jedem zuteilst. Dass du austeilst. Von oben herab gute Gaben und vollkommene Geschenke vom Vater. Dass du Überraschungspakete freisetzt, Heiliger Geist. Dass du Überraschungsgeschenke hervorbringst, dass du freisetzt, Heiliger Geist, dass Gnade um Gnade fließt, Gnade um Gnade, große Gnade, übergroße Gnade,
In Jesus ist Gnade. Alle Zeit ist Gnade. Alle Zeit ist Gnade. Shere bradua la rabarasse diana. Shere bradua la rabarasse, shere bradua la rabarasse diana. Shere bradua la rabarasse di buona sandra varasse di buona sai. Shere bradua la rabarasse di shere bradua la rabadusa da shere. Shere bradua la rachate prozuna shai. Shela bradua radache di bandua na sanda yana shere. Ere sa di har. Lobpreis und Ehre sei dir, Herr. Oh, seid mutig und seid stark. Lasst euch von nichts erschüttern. Lasst euch von nichts abbringen, von der Hoffnung des Evangeliums. Lasst euch vom brüllenden Löwen nicht ins Boxhorn jagen. Hört ihm nicht zu. Schaut auf mich, spricht der Herr. Hört mir zu, spricht der Herr. Hört mir zu. Schaut auf mich. Hört auf mich. Hört auf mich. Hört auf mich und er werde glückselig sein. Schaut auf mich. Schaut auf das Werk am Kreuz. Schaut auf meine Gnade. Schaut auf das Erlösungswerk. Schaut auf das, was ich für euch getan habe, spricht der Herr. Das ist mir wohlgefällig. Wenn ihr auf mich schaut, dann macht mir Freude damit. Große Freude. Ich werde Freude haben an der Frucht meiner Leiden. Schaut auf mich, spricht der Herr. Hört auf mich. Hört auf mich und ihr werdet das Gute des Landes essen. Ihr werdet Gutes ernten. Ihr werdet Segen ernten. Es wird Segen kommen. Aus dem Nichts wird Segen kommen. Aus allen Ecken und Enden wird Segen kommen, wo du gar nicht vorstellen kannst, dass da Segen herkommen könnte. Aber der Segen des Herrn kommt. Wenn ihr auf mich schaut, spricht der Herr. Das Erbe kommt. Der Segen fließt. Es ist ausgegossen. Gott ist kein Mensch, der lügen kann. Gott lügt nicht. Gott hält Wort. Gott ist treu. Der Herr sagt weiter, ich habe euch eh und je geliebt. Und ich liebe euch. Ich werde nicht aufhören, euch zu lieben. Macht euch das bewusst, dass ich, Jesus, euch liebe. Ich habe für euch bezahlt. Ich habe euch erlöst. Ich habe euch errettet. Ich habe euch beim Namen gerufen. Ich habe eure Namen eingeschrieben in mein Buch, in das Buch des Lebens. Ich habe euch Leben gegeben in Überfluss. Schaut auf mich. Kommt noch näher. Bewegt euch mir näher zu, spricht der Herr. Immer näher zu mir. Steigt empor. In mir ist die Fülle. In mir ist das Leben, spricht der Herr. Sucht das Leben nicht in der Welt. Such das Leben bei mir. Ich habe Leben, Fülle und Überfluss. Und ich habe euch Leben gegeben. Es soll euch an nichts mangeln. Ich werde jeden Mangel auffüllen. Aus meiner Fülle, aus meinem Reichtum, aus meiner Herrlichkeit, spricht der Herr. Ich werde geben, was das Herz begehrt. Ich werde euch geben, was euer Herz begehrt. Ihr werdet jubeln und tanzen und springen. Man wird den Unterschied wieder sehen zwischen denen, die glauben und denen, die nicht glauben, die nur religiöses Zeug tun. Es macht einen Unterschied aus. Kommt her zu mir, spricht der Herr. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Ich will euch beleben. Ich will euch ermuntern, ermutigen. Ich bin für euch, ich bin nicht euer Gegner, spricht der Herr. Ich will euer Freund, ich will euch trösten, ich will euch Freude geben, ich will euch überfluten mit Freude, ich will euch überfluten mit großer Freude, ich will den Himmel weit für euch aufmachen, ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. Stellt euer Licht auf den Scheffel, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, habt keine Angst. So, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Shibralara barasse di protokuana, shabarasse di anashande. Shibratulo di la kadadavasse di anashande. Shibratuana nasse di anashande yaras. Shola rabarasse di anashande.